Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Herr Edgerton, die gesetzlichen Krankenkassen sind ziemlich pleite, die Ausgaben steigen immer mehr, die Einnahmen sinken. Ist es da nicht logisch, dass die Beiträge für die Mitglieder steigen?
Das ist so, das wird man auch nicht ganz verhindern können. Wogegen wir uns wehren, ist, dass das Defizit der Krankenkassen allein bei den Versicherten abgeladen wird. Wir haben gerade im Jahr 2009 deutliche Zuwächse bei den Honoraren der Ärzte, auch bei der Vergütung der Krankenhäuser. Insgesamt über 6 Milliarden Euro wurden da zusätzlich ins System gebracht. Und das schreibt sich jetzt in diesem Jahr weiter fort. Da sagen wir, wenn die Versicherten Zusatzbeiträge zahlen müssen, dann müssen auch die Leistungserbringer, also Ärzte, Krankenhäuser, aber auch die Apotheken und der Arzneimittelgroßhandel ihren Beitrag leisten.
Jetzt haben Sie also einige konkrete Forderungen gestellt, wie die Kosten der gesetzlichen Krankenkassen gesenkt werden können. Die würde ich Sie im Folgenden einmal bitten, kurz zu erläutern. Also beginnen wir mal mit dem Apothekenabschlag.
Ja, das ist so, die Apotheker zahlen einen Abschlag an die gesetzliche Krankenkasse. Der beträgt im Moment 2,30 Euro pro Arzneimittel. Und da gab es Verhandlungen zwischen den Krankenkassen und den Apothekern. Die Apotheker wollten, dass der abgesenkt wird, dass sie also weniger an die Krankenkassen zahlen. Die Kassen wollten natürlich das Gegenteil. Man konnte sich nicht einigen und dann gab es einen Schiedsspruch und der sieht vor, dass die Apotheker pro Arzneimittel 55 Cent weniger an die Kassen abführen. Das würde rückwirkend übrigens ab 2009 bedeuten, dass pro Jahr 330 Millionen Euro in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung fehlen. Gleichzeitig haben wir seit einigen Jahren wieder eine steigende Zahl der Apotheken. Wir haben keinen Mangel an Apotheken in Deutschland. Und da sagen wir, das passt nicht in die Landschaft. Dieser Abschlag sollte nicht abgesenkt werden. Man sollte viel eher vielleicht sogar über eine Erhöhung nachdenken.
Sie wollen auch, dass die Honorare für Ärzte und Krankenhäuser sinken. Was erhoffen Sie sich dort für Effekte?
Wir wollen zunächst mal erreichen, dass sie nicht weiter steigen, sondern dass man genau guckt, wie ist die Qualität der Versorgung. Es gibt da einzelne ganz interessante Versuche, wie zum Beispiel in Bayern, wo die Qualität der Versorgung im ambulanten Bereich bei den Ärzten auch für die Honorierung eine Rolle spielt. Also wenn ein Arzt ein gutes Ultraschallgerät hat und dieses Ultraschallgerät auch gut bedienen kann, dann kriegt er eine gescheite Vergütung. Hat ein Arzt das nicht oder beteiligt er sich nicht an entsprechenden Fortbildungen, dann sinkt die Vergütung auf ein Niveau, das für ihn dann nicht mehr attraktiv ist. Das sind interessante Angebote, um mit den vorhandenen Mitteln wirklich Qualität zu fördern und nicht einfach nur die Masse.
Nun geht es ja um einen sehr sensiblen Bereich, die Gesundheit. Ist da ein unbedingter Sparzwang, zum Beispiel also der beim Vertrieb der Medikamente oder den Honoraren für Ärzte, nicht gefährlich? Schließlich geht es ja da nicht um die Frage, ob man sich teure oder günstigere Möbel leistet oder so, sondern es geht halt um die Frage, wie gut und schnell man wieder gesund wird.
Das ist völlig richtig. Aber wir haben in Deutschland Überkapazitäten, gerade im stationären Bereich. Gleichzeitig ist die stationäre Versorgung im Krankenhaus besonders teuer, ganz besonders zum Beispiel in der Psychiatrie. So ein durchschnittlicher Behandlungsfall bei der Behandlung, psychiatrischen Behandlung von Depressionen kostet um die 6.000 Euro. Wenn es gelingt, zum Beispiel durch intelligente Modelle einer ambulanten Versorgung die Menschen zu Hause zu behandeln, sodass sie zum Beispiel eine Krisenpension haben, da macht die Technikerkrankenkasse gerade ein Modell, das sehr interessant ist, dann kann man die Menschen besser versorgen und gleichzeitig vermutlich auch Mittel einsparen, weil eine ambulante Versorgung in der Regel wesentlich günstiger ist als ein stationärer Aufenthalt.
In gewissem Maße sparen die Kassen ja schon. Sie werden zum Beispiel zusammengelegt. 1994 hatten wir noch über 1000 gesetzliche Krankenkassen. Heute sind es 166. Sie entlassen auch Personal wie die BKK jüngst. Wie weit kann man denn dieses Spiel noch treiben?
Da sind sicher Grenzen irgendwann des Wettbewerbsrechts. Darüber wird ja im Moment diskutiert, inwieweit man auch die Krankenkassen dem Wettbewerbs- und Kartellrecht unterwirft. Es gibt sicher eine kritische Größe von Krankenkassen und auch eine kritische Anzahl, wo dann Wettbewerb nicht mehr stattfindet. Das eine ist der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und untereinander, dass ich also als Versicherter noch eine gescheite Wahl habe. Das andere ist der Wettbewerb, den die Kassen mit den Leistungserbringern machen, also Rabattverträge bei Arzneimittelherstellern oder auch mit den Ärzten. Da ist es wichtig, dass nicht eine Marktmacht für eine Kasse so groß ist, dass sie quasi ein Monopol in einer Region hat.
Okay, so viel also zu den Kassen. Drehen wir doch mal den Spieß um. Was kann denn der einfache Versicherte tun, um das Gesundheitssystem nicht über Gebühr zu belasten?
Nun, er sollte sich überlegen, ob jeder Arztbesuch immer notwendig ist. Manches lässt sich auch mit einer guten Beratung, zum Beispiel bei einer unabhängigen Patientenberatung oder auch beim Apotheker, auch so lösen. Es ist sicher so, dass wir in Zukunft, wenn ich jetzt den Krankenhausbereich nochmal nehme, Krankenhäuser nur noch wirtschaftlich arbeiten können, wenn sie sich stärker spezialisieren. Das hat aber zur Folge, dass für den kranken Menschen, der eine spezialisierte Leistung braucht, die Wege weiter werden. Das heißt, für die Versicherten heißt das, dass sie weitere Wege in Kauf nehmen müssen, dass Angehörigenbesuche vielleicht im Krankenhaus nicht mehr so leicht sind. Wir haben es aber gleichzeitig auch mit einer verkürzten Liegezeit bei Krankenhäusern zu tun. Insofern ist das auch nicht so dramatisch, aber das sind so Dinge, die Versicherte in Kauf nehmen dafür, dass wir eine effiziente, gute, aber eben auch kostengünstige Versorgung anbieten können.
Was glauben Sie, was wird jetzt das Jahr 2010 bringen für die Versicherten in den gesetzlichen Krankenkassen?
Ja, ich vermute, dass es keine Anhebung des durchschnittlichen Beitragssatzes gibt. Das ist ziemlich sicher, denn das hätte im letzten Jahr schon entschieden sein müssen. Das heißt, wir werden in diesem Jahr noch einige Kassen erleben, die Zusatzbeiträge erheben. Und wir werden vermutlich auch im nächsten Jahr ein Defizit haben. Im November wird die Entscheidung anstehen, ob der durchschnittliche Beitragssatz angehoben wird. Vielleicht hat bis dahin die Regierung ja schon ein Alternativmodell zur Finanzierung aufgelegt. Da ist also einiges noch im Fluss.
Das sagt der Fachbereichsleiter Gesundheit des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Stefan Edgeton. Er fordert, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht steigen dürfen. Herr Edgeton, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.